Ja, ich möchte erst etwas dazu sagen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Es war einfach der Gedanke, dass im Rahmen dieser Tagung auch die Frage eine Rolle spielen sollte, wie wirkt sich die digitale Technik direkt auf den Menschen aus? Und ich bin darauf gestoßen, indem ich bei der Vorbereitung einige Autoren angeschrieben habe, die sich mit dieser Frage jetzt unter soziologischem Aspekt befasst haben, indem sie eben Untersuchungen nochmal neu untersucht haben, also in Sekundäranalyse zu den Experimenten, die es da hauptsächlich in den USA gibt. Besonders der Herr Dickel, der das Buch Enhancement Utopien, soziologische Analysen zur Konstruktion des neuen Menschen geschrieben hat. Er ist leider verhindert und ich bin, nachdem ich das Buch schon gelesen habe, ja, dazu gekommen, das dann auch selber zu referieren. Ich werde mich allerdings nicht alleine darauf stützen. Die Frage, die mich als gelernten Theologen, Philosophen, Soziologen interessiert, ist die Frage, wie verändert sich der Mensch? Das hängt zusammen mit Fragen unter anderem, die in der klassischen Philosophie eine große Rolle spielen, Leib-Seele-Verhältnis. Wenn man den Körper verändert, indem man digitale Elemente implantiert, also mit Computertechnik auch die Verbesserung des Gehirns anstrebt und Ähnliches. Und natürlich die Frage, wie wirkt sich das gesellschaftlich aus? Dazu haben wir einiges heute Morgen gehört. Das war aber noch relativ äußerlich zu dieser Veränderung, die am Menschen selber passiert, im engsten Bereich, nämlich in seinem Körper. Und darum soll es jetzt hier hauptsächlich gehen. Ich stütze mich auf mein Manuskript. Das ist halt, das bewahrt vielleicht auch davor, dass man zu lange Exkurse macht. Ja, jedenfalls mich interessiert das Thema auch persönlich und ich werde auch ein paar persönliche Gedanken dazu bringen. Wir können ja dann in der Diskussion weiter sehen, wie jeder Einzelne dazu steht. Denn es geht ja darum, Informationen zu verarbeiten und auch zu diskutieren. Die Entwicklung der Technik beruhte lange Zeit darauf, dass Werkzeuge und Maschinen erfunden wurden, die dazu dienten, Tätigkeiten handwerklicher Art leichter und besser auszuführen oder durch neue Produktionsweisen Güter verschiedener Art, von Nahrungsmitteln und alltäglichen Gebrauchsgegenständen bis zu diversem Kriegsgerät in Massen herzustellen. Mit der Technik gelang es, große Entfernungen zu überwinden, Reise- und Lieferzeiten zu verkürzen, produzierte Warenmengen zu erhöhen und menschliche oder tierische Energie durch fossile, elektrische und atomare Energie zu ersetzen. Auch die seit Fukushima forcierte Nutzung regenerativer Energien kann dank des technischen Fortschritts heutzutage weit effektiver als vor der Industrialisierung erfolgen, wenn man die Riesenapparate denkt, die sich mit Windflügeln, die mit solchen Windflügeln in der Gegend stehen. Was den Menschen angeht, gehört zum technischen Fortschritt, dass körperliche Tätigkeit reduziert und durch eher geistige Anstrengung, wie zum Beispiel bei der Überwachung vollautomatisierter Produktionsstraßen in der chemischen Industrie, die es schon spätestens seit den 70er Jahren gibt, ersetzt wurde. In der gesamten Phase vom Beginn der Hochkulturen bis ins späte 20. Jahrhundert wurde Technik benutzt. Mensch und Maschine waren getrennt. Trotz aller mit der Technik verbundenen Schwierigkeiten und Gefahren, die es auch gab, sollte menschliches Leben dadurch erleichtert, die Lebensqualität verbessert werden, wie die gängigen Formulierungen lauten. Durch elektronisch-technische Apparate wie das Telefon wurden erheblich erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen, was schon vor mehr als 80 Jahren Freud zu seiner Aussage veranlasste, der moderne Mensch sei sozusagen eine Art Prothesengott geworden, der sich mit all seinen Hilfsorganen recht großartig vorkomme, da er viel mehr aufnehmen, erkennen und bewegen könne als seine Vorfahren. Bis vor nicht allzu langer Zeit galt jedoch, dass die Prothese, das ist hier bei Freud metaphorisch für sämtliche technischen Hilfsmittel gemeint, vom menschlichen Körper getrennt blieb, von ihm zwar genutzt wurde, aber nicht mit ihm verschmolz. Das ist bei den digitalen Techniken inzwischen anders. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde von zwei NASA-Medizinern in einem paradigmatischen Artikel erstmal der Begriff Cybernetic Organism, abgekürzt Cyborg, verwendet. Bezeichnet wird damit ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine. In erster Linie also ein Mensch, theoretisch könnte es auch ein Tier sein, dessen Körper dauerhaft durch künstliche Bauteile ersetzt wird. Bei den Erfindern des Cyborg sollte die Anpassung an die Umweltbedingungen des Weltraums ermöglicht und gefördert werden, als Alternative zur künstlichen Schaffung einer erdähnlichen Atmosphäre im Raumschiff. Der Begriff wurde jedoch bald auf andere Gebiete übertragen und generalisiert. Danach wären Cyborgs klar von Robotern, auch wenn sie menschenähnlich aussehen und funktionieren, wie wir gestern gesehen haben, zu unterscheiden, dass sie immer noch einen lebendigen menschlichen Körper oder Teilkörper behalten. Man kann jedoch darüber streiten, wo die Cyborgisierung beginnt und wo sie aufhört. Ist ein Jogger, der während des Laufens Blutdruck und Pulsfrequenz mit einem eng anliegenden Messgerät kontrolliert und sein Lauftempo danach ausrichtet, bereits als Cyborg zu bezeichnen? Wäre andererseits ein menschlich aussehender Organismus, in dem ein Computer alle Hirnfunktionen übernommen hat, noch ein Mensch oder der perfekte Cyborg oder vielmehr keins von beiden, sondern eine kybernetische Maschine, die in einen menschlichen Körper implantiert ist und ihm Befehle gibt? Man sieht, dass derartige Fragen tief in Probleme der Anthropologie und Philosophie hineinführen. Wer bestimmt, wer hat das Sagen? Wie definieren wir überhaupt, was ein Mensch ist? Glücklicherweise sind Wissenschaft und Technik noch nicht so weit, dass sie das menschliche Gehirn als Ganzes transplantieren oder durch einen Computer ersetzen könnten. Zugang zu einzelnen Arealen und Funktionen ist jedoch schon seit längerem möglich. Es ist kein Zufall, dass Techniken des Neuro-Enhancement mit größeren Schüben bei der Verbesserung von Hirnleistungen rechnen. So erwarten Computerspezialisten, die mit Hirnforschern zusammenarbeiten, dass schon in nächster Zukunft Gehirnimplantate mit Brainchips arbeiten werden, die mit der Zeit immer leistungsfähiger werden. Dazu will ich später noch genaueres sagen. Wenn wir bei den weniger spektakulären Verbindungen von digitaler Technik mit dem menschlichen Organismus bleiben, scheint es sinnvoll, zwischen einem Low-Tech-Body, der von digitaler Technik lediglich umgeben ist, und einem High-Tech-Body, bei dem digitale Technik buchstäblich unter die Haut geht, zu unterscheiden. Zu letzterer Kategorie kann man bereits die Verwendung von Herzschrittmachern zählen, die durch elektrische Impulse die Herzschlagfrequenz beeinflussen, während ein künstliches Knie, kann ich selber sagen, zwar auch ein technisches, aber kein digitales Ersatzteil im Körper ist. Auf der anderen Seite kann äußerlich angewandte digitale Technik, zum Beispiel bei der Google-Brille, das ist eine Brille, mit der man alle möglichen zusätzlichen Informationen, die der Computer oder Google eben weltweit zur Verfügung stellen kann, eingeblendet bekommen kann und dann also mehr sieht oder besser Bescheid weiß, wo man ist und wer vor einem spazieren geht, möglicherweise. So tief, also wo die angewandte digitale Technik so tiefgreifende Veränderungen in Wahrnehmung und in Gefühlen hervorrufen, dass die Unterscheidung nach dem Kriterium von innen und außen, also ob die Technik am Körper bleibt, außerhalb der Haut oder ob sie unter die Haut geht, dass diese Unterscheidung fragwürdig wird, wenn man die Wirkungen betrachtet. Sinnvoll ist es deshalb, von einem Kontinuum digital bedingter Veränderungen auszugehen und dabei nicht nur die reinen Körperfunktionen, sondern vor allem Wirkungen auf die Sinneswahrnehmung, auf Emotionen und Aktivitäten zu untersuchen. Wie weit die Entwicklung fortgeschritten ist, zeigt ein beispielhafter Bericht, der im August 2013 in der Zeit erschien. Ein gewisser Crane, also dem Namen nach wahrscheinlich Engländer oder Amerikaner, von dem gesagt wurde, vielleicht auch nicht interessant, es war ein Programmierer und Doktorand in Psychologie, dessen Tageslauf dort verfolgt wurde. Wenn Crane sich bewegt, zählt ein kleiner Stick am Bund seiner Jeans jeden Schritt. 5200 hat er heute schon getan. Zwischen 8000 und 18000 liegt sein tägliches Soll. Immerhin an die 14 Kilometer. Dieser Stick, sagt er, motiviere ihn, mehr zu laufen. Auch die Arbeit unterliegt der Qualitätskontrolle. Wenn er sich an den Schreibtisch setzt, öffnet Crane ein Programm, das er Produktivitätslog nennt. Jede halbe Stunde notiert er, was er gemacht hat und bewertet die eigene Effizienz. Grafiken zeigen ihm, wie viel er in der letzten Woche geschafft hat, wie viel im letzten Monat, wie viel im ganzen Jahr. Das Programm, sagt er, bringe ihn dazu, konzentrierter zu arbeiten. Wenn Crane, da folgt was über seine Freizeitaktivitäten, lasse ich weg. Wenn Crane am Abend ins Bett geht, ist immer noch nicht Ruhe. Er legt sich ein schwarzes Stirnband um. Dieses misst seine Gehirnaktivität und sendet die Daten auf sein Handy. Am Morgen begrüßt ihn eine Grafik seines Schlafmusters. Montag steht dann da, 73 Minuten Traumphase, 120 Minuten Tiefschlaf, 156 Minuten Leichtschlaf, 5-mal aufgewacht. Der Schlafmesser, erzählt er, habe ihm geholfen, seine Schlafdauer auf durchschnittlich 5,5 Stunden pro Nacht zu senken. Er schläft jetzt offenbar schneller. Soweit Zitat. Crane bezeichnet sich als Self-Tracker und Selbstoptimierer. Er ist kein Einzelfall, sondern gehört zu einer inzwischen auf Deutschland und andere Industrieländer übergreifenden Bewegung, die wie vieles andere vom Silicon Valley in den USA ihren Ausgang nahm, wo sie sich Quantified Self, frei übersetzt, Selbsterkenntnis durch Daten nannte. Quantified, also Daten, die man erfassen kann. Wer verlässliche Daten über sich sammle, könne sein Tun besser kontrollieren, erlebe dadurch bewusster und könne seine selbstgesteckten Ziele besser erreichen. Kurz, digitale Daten vom eigenen Körper sollen helfen, den Menschen zu optimieren, so argumentierten die Begründer. Crane leitet für sich persönlich ab, er wolle mehr und besser arbeiten, gesünder sein und glücklicher, eine gute Beziehung führen und die Zeit besser verbringen. Kurz, ich will mir bewusst sein, wie ich lebe. Soweit Zitat. Ehe ich auf die mit Selbstoptimierung verbundenen Hintergründe und Ziele genauer eingehe, frage ich vorläufig nur, wie Mr. Crane es sich wohl vorstellt, mit Hilfe von ausschließlich am eigenen Körper gewonnenen Daten zu einer guten Beziehung zu kommen. Diese Methode, auch wenn sie in anderer Hinsicht vielleicht nutzen mag, dass diese Methode mit dieser Erwartung heillos überfordert ist, liegt auf der Hand. Dann ein weiterer Abschnitt, digitale Medizintechnik, Enhancement und Upgrading. Das ist ein weiterer Terminus aus dieser Diskussion. Upgrading heißt eine Stufe nach oben heben. Eine zentrale Idee, die mit der Digitalisierung bzw. Cyborgisierung des Menschen verbunden ist, stammt aus der Medizin. Wenn es schon seit längerem gelungen ist, menschliche Organe in einen anderen menschlichen Körper zu verpflanzen, warum soll man nicht auch künstliche Implantate benutzen, um schwächelnde Organe zu unterstützen und ausgefallene Organe möglichst weitgehend zu ersetzen? Warum soll man nicht versuchen, mechanische Prothesen so zu verbessern, dass sie mit dem Körper eine optimale Einheit bilden? Für die erstgenannte Möglichkeit ist der schon erwähnte Herzschrittmacher, dessen Einsatz in der Medizin fast alltäglich geworden ist, ein typisches Beispiel. Bei der zweiten Möglichkeit, dem Ersatz innerer Organe, schwankt die Medizin zwischen der Verwendung von Kunststoffen, zum Beispiel bei zu schwach ausgebildeten Speiseröhren bei Säuglingen, und der Nachzüchtung von menschlichem Gewebe im Labor. Das hat sich als besser erwiesen wegen der Abstoßung von fremdem Gewebe, wenn man zum Beispiel auch auf Tierorgane zurückgreifen will, was auch versucht wurde. Mit digitaler Technik hat das, was ich gerade erwähnt habe, allerdings nicht sehr viel zu tun. Aber man muss auch berücksichtigen, dass heutzutage bei fast jeder Operation digitale Technik im OP-Saal benutzt wird in Form von bildgebenden Verfahren und computerunterstützter Vorgehensweisen, mit dem man zum Beispiel minimale Operationen ausführen kann. Ein Paradebeispiel für medizinische Fortschritte durch Digitalisierung bietet die Prothetik. Heutzutage können hochtechnisierte Hand-, Arm- oder Beinprothesen über das Nervensystem so gut an den Körper angeschlossen werden, dass ihre Bewegungs- und Steuerbarkeit kaum noch von originalmenschlichen Organen zu unterscheiden ist. Das, wenn man das auch optisch sieht und die Funktionsweise, dann ist der Unterschied zu den klassischen Prothesen, die zum Beispiel nach den Weltkriegen üblich war, liegt auf der Hand. Ja. Das scheint mir ein sehr gelungenes Beispiel für die Integration von digitaler Technologie und Neurochirurgie. Weitere Beispiele ergeben sich bei der Übersetzung mentaler Impulse, also rein mentaler Impulse in Befehle an digitalisierte Hilfsapparate, vom Rollstuhl bis zum selbstschreibenden Tablet für Gelähmte, die faktisch nur noch den Kopf frei haben, ohne die Hand bewegen oder sprechen zu können. Ein berühmtes Beispiel ist der Physiker Stephen Hawking, den die meisten wahrscheinlich kennen, der ohne seinen Rollstuhl und die Möglichkeit, auch ohne Stimmengebrauch sich artikulieren zu können und seine Thesen also wirklich vortragen zu können, ein hilfloser Krüppel wäre bei seiner überragenden Intelligenz und seinen Kenntnissen. Aber wie gesagt, das ist nur ein besonderes Beispiel. Ich denke, gegen diese Art von digitalisierter Prothetik im weiteren Sinn ist nicht viel zu sagen. Sie dient wirklich auch dem Erhalt der menschlichen Würde. Entschuldigung, klar, ich erwähne auch so ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit deinem Rollstuhl hast. Es gibt ja da.
Hätte, glaube ich, zumindest kein Problem.
Ja, ja, klar. Eben, das sollte auch der Unterstützung der natürlichen Funktionen dienen. An die ursprünglich aus Medizin und Rehabilitation stammende, auf Heilung von Krankheit oder Wiederherstellung von Gesundheit abzielende Motivation zum Einsatz digitaler Techniken schließt sich heute eine Tendenz an, auch als gesunder Mensch sich medizinisch bewährter Techniken zu bedienen, um den Körper abzugraden. Man spricht inzwischen, wie ich schon sagte, von einer Enhancement-Gesellschaft und einer ausgedehnten Upgrade-Gesellschaft. Kultur. Beide Wörter bezeichnen im Grunde das Gleiche, was auch Selbstoptimierung meint, nur dass dabei der gesellschaftliche Hintergrund der gesellschaftliche Hintergrund wird in diesen Büchern, die ich da verwendet habe, noch ein anderes von Dirk Sprehn über die Upgrade-Kultur, der wird dort mit reflektiert. Es geht dabei nicht so sehr um die Erhaltung von Gesundheit, sondern um größere Fitness, die nach außen gezeigt wird, um das Retuschieren von Schwächen, um die Verbesserung der Leistungsfähigkeit, um Beseitigung von Alterserscheinungen. Das hat hier noch gar keine Rolle gespielt, ist aber in einer zunehmend alternden Gesellschaft auch ein Thema. Ein Beispiel ist die Schönheitschirurgie, die vor allem an Privatkliniken den Chefärzten ein sattes Zusatzhonorar einbringt und manchen inzwischen wichtiger erscheint als die medizinische Versorgung der Normalpatienten, weil man damit eben mehr verdienen kann. Ein Beispiel für eine gewisse Durchlässigkeit zwischen Rehabilitation und Enhancement liefert der Autor des Buches über Upgrade-Kultur Dirk Sprehn. Zitat, mein bestes Beispiel ist immer Neil Heveson. Der hat einen iBorg, so nennt er das. Das ist ein Sensor, der am Kopf implantiert ist. Er ist farbenblind und der es ihm ermöglicht, Farben zu hören. Da schlägt die Heilung in eine Optimierung um. Das heißt, der medizinische Kontext verändert sich im Rahmen dieser Upgrade-Kultur. Aus der Heilung wird ein Enhancement. Soweit Zitat. Optisches Sehvermögen und Farberkennen und die Fähigkeit, akustische Eindrücke wahrzunehmen und differenzieren zu können, sind normalerweise voneinander getrennt. Aber schon die Griechen kannten die Koinästhetik, das heißt die Fähigkeit, akustische Reize mit Farbeindrücken zu verbinden. Man sagt Ähnliches auch von Drogen. Offenbar liegen beide Areale, nämlich Farben und Formen und das akustische Hörvermögen oder auf akustische Reize zu reagieren, nah beieinander. Wenn es gelingt, einem Farbenblinden, der ein Defizit im Unterscheiden visueller Reize hat, mittels digitaler Technik diese Unterschiede optisch zu vermitteln, ist das nicht nur eine Heilung des ursprünglichen Defizits, sondern zugleich eine Überbietung in Richtung einer Fähigkeit, die nicht jeder Mensch hat. Aus der Korrektur eines Defizits ist damit eine höhere, abgegradete Fähigkeit geworden. Ähnliche Erfahrungen werden aus Experimenten der psychedelischen Psychologie berichtet, die zusammen mit Biotechnologie und Kybernetik zu einer das gegenwärtige Stadium der Evolution übersteigenden Upgrade-Vorstellung vom künftigen neuen Menschen beigetragen hat. Darauf will ich jetzt näher eingehen. Vorstellungen des Trans- und Posthumanismus. Die Anfänge des transhumanistischen Denkens, wenn man es nicht schon bei Nietzsche mit der Formulierung vom Übermenschen beginnen lassen will, aber das bewegte sich rein in der Philosophie, das hatte mit körperlichen Eingriffen nichts zu tun. Die Anfänge jedenfalls kann man in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ansetzen, in denen der Psychologieprofessor Timothy Leary das Psychedelic Movement, Bewusstseinserweiterung mittels Drogen, begründete. Der Philosoph und Futurist Feridun Esfandiari, der sich später in FM 2030 umbenannte, die rationale Steuerung der biologischen Evolution propagierte, und der Physikprofessor und Science-Fiction-Autor Robert Ettinger über die Aussicht auf Unsterblichkeit, The Prospect of Immortality, schrieb, alles in den USA. Esfandiari und Ettinger prägten unabhängig voneinander den Begriff Transhuman. Es gibt allerdings einen Vorgänger, nämlich Julian Huxley, also Biologe, und der entsprechende Spekulation zum Transhumanen entwickelt hat. Damit sollten Menschen bezeichnet werden, die begonnen hätten, sich aus den biologischen und weltanschaulichen Fesseln des gegenwärtigen Menschen zu befreien. Die damaligen Vordenker waren davon überzeugt, dass die biologische Evolution, die bis zum gegenwärtigen Menschen mit all seinen Beschränkungen geführt hatte, in bewusste Regie übernommen werden müsse, um höhere Ziele zu erreichen. Ein Mittel, die Evolution zu steuern, sahen sie in bestimmten Techniken. Für Leary, den Vordenker der Hippie-Bewegung, waren es mentale Techniken mit dem gezielten Einsatz von Drogen, besonders LSD. Für Ettinger war es der kryonische Kälteschlaf, das Einfrieren. Kryo heißt, ich friere, oder jedenfalls Kälte heißt das Wort, das Einfrieren unmittelbar nach dem Tod und aus dem man eines Tages wieder zu neuem Leben erweckt werden könne, mit der Aussicht, nie wieder sterben zu müssen. Fortschritte der Biotechnologie sollten Letzteres möglich machen. Diejenigen, die sich seither haben einfrieren lassen, in den USA gibt es entsprechende Institutionen, die das gegen Vorkasse ermöglichen, warten allerdings bisher vergeblich darauf, wieder auferweckt zu werden. Mögen die damaligen Hoffnungen und Spekulationen aus heutiger Sicht auch leicht belächelt werden, so haben sich doch bestimmte Grundmuster in veränderter Form erhalten. Zwar hofft man nicht mehr, gleich die ganze Evolution in eine andere Richtung umzulenken oder auf eine neue Stufe heben zu können, aber die Möglichkeiten der Gentechnik, die durch die schrittweise Entschlüsselung der DNA seit der Entdeckung der Doppelhelix durch James Watson und Francis Crick 1953 eröffnet wurden, geben inzwischen den Blick darauf frei, im Einzelfall unerwünschte Ergebnisse von Erbmutationen korrigieren und erwünschte Ergebnisse erzielen zu können. Die Sache ist jedoch kompliziert und nicht nur im technischen Sinne. Die Anwendung von Biotechnik im Sinne einer kollektiven Eugenik, rein sachlich betrachtet auch eine Enhancement-Utopie, verbietet sich für uns aus triftigen historischen und ethischen Gründen. Wer könnte auch eine Norm angeben, wie der Mensch der Zukunft auszusehen hätte? Sollen wir den Menschenplanern, den Futurologen und Biotechnikern hier das Feld überlassen? Übelste Fantasien von einer Diktatur der Optimierer greifen da um sich. Vielleicht lassen wir es also lieber dabei, dass jeder sich selber nach seinen Vorstellungen so weit optimieren kann, wie er kann, und solange er nicht andere daran hindert, dies auf ihre Weise zu tun oder es zu lassen. Eingriffe im Rahmen der Pränataldiagnostik bleiben auf den Einzelfall beschränkt. Im Unterschied zur staatlich betriebenen Eugenik liegt die Entscheidung über einen Eingriff in die genetische Ausstattung des Kindes, wie gesagt, ein immer noch höchst kontroverses Thema, diese Entscheidung liegt bei den Eltern. Dabei geht es unter anderem um die Frage, jetzt philosophisch gesehen, um Selbst- oder Fremdbestimmungsrechte. Embryos können sich noch nicht selber optimieren. Auf diese Problematik näher einzugehen, würde aber einen eigenen Vortrag erfordern. Die zur Hippie-Zeit von Leary propagierte Bewusstseinserweiterung durch Psychotechnik mittels Drogen, die die Menschen auf ein höheres Niveau hieven sollte, hat heute nur noch ein kleines Häuflein überzeugter Anhänger. Zwar werden Drogen verschiedenster Art in wachsender Menge und Effizienz konsumiert, aber selten mit dem Ziel der Bewusstseinserweiterung. LSD gilt vielen Drogenabhängigen als zu gefährlich. Wenn ich recht sehe, hat Ritalin, ursprünglich konzipiert als Mittel zur Therapie von ADHS, die Rolle einer Alltagsdroge übernommen mit einer gänzlich andersartigen Funktion. Anstelle von Bewusstseinserweiterung geht es bei Ritalin um erhöhte Konzentrationsfähigkeit und Leistungssteigerung, zum Beispiel für die Schule. Das passt funktional in eine Gesellschaft, die mehr denn je vom Leistungs- und Konkurrenzprinzip durchdrungen ist. Noch ein paar Angaben aus dem Buch von Dickel, die ich also nur übernehmen und kurz referieren kann, was hier alles an Techniken inzwischen möglich ist. Neu gegenüber den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind diverse digitale Techniken, die direkt auf die Hirnstruktur einwirken. Bei der transkraniellen Magnetstimulation, TMS, handelt es sich um eine non-invasive Methode, bei der bestimmte Hirnregionen mit magnetischen Strömen stimuliert werden. Diese Methode wird gegenwärtig vor allem bei depressiven Patienten erprobt. Ob sie auch als Enhancer für Normalpatienten zur Aufhellung des Gemütszustands eingesetzt werden kann, ist gegenwärtig noch offen. Ich denke, Dickel stützt sich da, wie schon erwähnt, überwiegend auf die Situation in den USA. Weiter geht ein medizinischer Eingriff, bei dem ein Hirnschrittmacher, der neuronale Impulse abgibt, direkt ins zentrale Nervensystem eingebaut wird. Diese auf Tiefenstimulation abzielende Methode wird vor allem für Parkinson, Epilepsie und Schmerzpatienten als Alternative bzw. Ergänzung zur medikamentösen Therapie. Ich konnte nicht genau feststellen, ob erprobt oder erwogen, also nur, ob das nur im Stadium der Planung steht oder dass das theoretisch möglich ist und auch umgesetzt werden könnte oder ob man das bereits an diesen Patienten erprobt. Ja, hier in Deutschland, oder?
Nein, grundsätzlich gibt es in Amerika ein paar Modellversuche, aber noch nicht in
Ja. Okay, gut. Also so habe ich es auch verstanden. Eindeutig über die medizinische Indikation zur Linderung von Schmerzen und zur Behebung von neuronalen Störungen bzw. Defiziten hinaus geht dagegen eine weitere Technik, mit der die Aufnahmefähigkeit des menschlichen Gehirns vergrößert werden kann. Es handelt sich um die Implantation von Brainchips, die nicht nur als Speicherort für persönliche Erfahrungen, sondern auch für abrufbare Informationen jeglicher Art, etwa nach Art eines Lexikons, dienen können. Das ist eine Fortentwicklung der Google-Brille, die man sozusagen ins Gehirn verlegt. Ja. Es scheint verlockend, die Speicherung und jederzeitige Abrufbarkeit digitaler Inhalte, die bisher am heimischen Computer oder mit Laptop und Smartphone erfolgt, eine Stufe weiterzutreiben, indem man sie direkt ins Hirn verlagert. den Speicherort dorthin zu verlagern, wo man den passenden Brain-Chip nur noch anzuklicken braucht, würde einen Großteil der technischen Apparatur ersparen. Es wäre ein weiterer Schritt beim Upgrading des Menschen zum Informations- und Rechenzentrum. Ob diese Idee sich realisieren und auf breiter Front durchsetzen lässt, wird die Zukunft erweisen. Ich persönlich zöge es allerdings vor, solange ich die Wahl habe, auf Brainchips zu verzichten und stattdessen, wenn ich zusätzliche Informationen benötige, weiterhin externe Quellen anzuzapfen, und deren Auswahl möchte ich lieber selber bestimmen. Nun noch zur allgemeinen Weiterentwicklung, also die Spekulation, die mit Transhumanismus, Posthumanismus verbunden ist. Zwischen beiden sollte man klar unterscheiden. Der Transhumanismus sieht den Menschen als ein Wesen des Übergangs, das sich von seinen biologischen Wurzeln samt ihren Beschränkungen graduell löst, ohne sie jedoch gänzlich abstreifen zu können. Der Misserfolg der Kryonik, dass es bisher nicht gelungen ist, tiefgefrorene tote Körper ins Leben zurückzuholen und wahrscheinlich nie gelingen wird, zeigt das Problem. Der Posthumanismus befasst sich dagegen mit einem Wesen, das die biologischen Bedingungen der menschlichen Existenz vollständig hinter sich gelassen hat, eben posthuman ist. Vehikel für den Übergang in den Trans und danach in den Posthumanismus ist heutzutage die Digitalisierung, wobei als zentrales Organ, das den Menschen zum Menschen macht, sein Gehirn angesehen wird und als wichtigste Eigenschaft sein Bewusstsein. Der Übergang vom Menschen zum Posthumanen wäre erreichbar durch, zitiere Dickel, durch vollständige Digitalisierung des menschlichen Bewusstseins. Wobei Dickel wieder zusammenfasst, was mit diesen Spekulationen erreicht werden soll. Anders gesagt, Computer müssten all das und noch mehr leisten können, was das menschliche Gehirn leistet, und dieser Computer wäre bei Bewusstsein. Empirische Grundlage für die Vision. Es gibt tatsächlich eine empirische Grundlage, auf die sich diese Autoren, die das propagieren, immer beziehen. Das ist die für die Vision, dass das erreichbar sei, ist die Erfahrung, dass die Leistungsfähigkeit, das heißt Rechengeschwindigkeit und Speicherkapazität von Computern, seit diese auf dem Markt sind, exponentiell angestiegen ist. Setzt man dies als stabilen Trend auch für die Zukunft voraus, dann wäre die Leistungsfähigkeit eines menschlichen Gehirns etwa um das Jahr 2025 erreicht. Und im Jahr 2060 würde ein Computer, die Rechenleistung aller Menschen, die auf der Erde leben, übertreffen. Also eine rein quantitative Fortschreibung dieser Trends in die Zukunft. Setzt man weiter voraus, dass die Scan-Technologie sich in gleichem Maße weiterentwickelt, dann könnte das menschliche Gehirn bis hinunter auf Molekularebene vollständig gescannt und verlustfrei auf einen Rechner übertragen werden. Dieser wäre dann nicht mehr auf die organische Basis des menschlichen Lebens angewiesen und könnte, da er auch über die Fähigkeit verfügen würde, sich zu reduplizieren, sein Wissen weitergeben, zusätzliches Wissen generieren und prinzipiell unendlich lange existieren. Ganz nebenher wäre so auch der Wunsch der frühen Transhumanisten nach Unsterblichkeit erfüllt. Hier breche ich vorerst ab. Wir können gleich noch ein Video dazu sehen und ich versuche ein unvollständiges Resümee zu ziehen. Da die Verschränkung der Digitalisierung mit der Erweiterung und Ergänzung menschlicher Fähigkeiten durch Veränderung am menschlichen Körper selbst im vollen Gange ist, ist eine abschließende Zusammenfassung und Bewertung nicht möglich. Aber es können doch immerhin einige Zwischenergebnisse festgehalten werden. Zunächst wird man sagen können, dass zwischen der eingangs geschilderten Situation des Selbstoptimierers, der digitale Messgeräte an seinem Körper trägt und ständig Daten über sein Befinden und sein Tun akribisch in den Computer einträgt, den Anwendungen digitaler Techniken in der Medizin und den Vorstellungen der Trans- und Posthumanisten gewissermaßen ein durchgehender roter Faden zu spannen ist. Wobei natürlich die Frage ist, was ist realisierbar, was sollte überhaupt geschehen und so weiter, will ich aber jetzt nicht sagen. Von der Technik her läge eine solche Entwicklung tatsächlich nahe. Stets geht es um mehr oder weniger naheliegende oder radikale Vorstellungen darüber, wie die digitale Technologie einzusetzen sei, um Funktionen des menschlichen Körpers zu erfassen, zu verbessern oder ganz zu ersetzen. Dabei liegt die Erfahrung zugrunde, dass die Digitalisierung innerhalb kurzer Zeit tatsächlich schon viele Bereiche der Gesellschaft erfasst hat. Das haben wir ja heute Morgen gesehen. Warum sollte sie da vor dem Körper, einschließlich dem Gehirn, Halt machen? Bezogen auf derartige Veränderungen kann man sagen, dass inzwischen einiges realisierbar geworden ist, was früher unmöglich oder utopisch erschien. Das gilt zum Beispiel für große Bereiche der Medizintechnik. Bezogen auf das, was für die nähere oder fernere Zukunft angedacht ist, könnte man zwischen voraussichtlich realisierbaren bzw. bereits in Planung befindlichen Veränderungen und utopischen Vorstellungen und Erwartungen unterscheiden. Aber die Frage, wo liegt die Grenze, und vielleicht auch die Frage, wollen wir irgendwo eine Grenze setzen? Stets spielen dabei auch Überschreitungen bisher geltender menschlicher Grenzen eine Rolle. Das ist tatsächlich so. Hier wird die Sache problematisch. Wer legt Grenzen fest und wohin sie überschritten werden sollen? Die Frage stellt sich zum Beispiel bei der Arbeit am menschlichen Genmaterial. Wenn ich so rede, habe ich das hier schon versachlicht. Aber auch beim Upgraden von Hirnfunktionen. Wenn solche Fragen nicht in einer breiten gesellschaftlichen Diskussion unter Berücksichtigung ethischer Aspekte diskutiert und entschieden werden, besteht die Gefahr, dass wissenschaftlich-technische Experten und Lobbys die Macht an sich reißen und nach undurchsichtigen Kriterien im Zweifelsfall ihre partikularen Interessen durchsetzen. Überhaupt ist die Frage, wer über den Einsatz verfügbarer digitaler Techniken entscheidet, von großer Bedeutung. So ist der Entschluss des Selbstoptimierers, solche Techniken bei sich selber anzuwenden, sicher harmloser als der genetische Eingriff, weil er oberflächlich betrachtet nur ihn selber betrifft und weil andere sich auch davon distanzieren können, dies zu tun. Tiefer gesehen hat allerdings auch die digitale Selbstoptimierung, die sich, wie gesagt, auf den Einzelnen beschränkt oder zu beschränken scheint, gesellschaftliche Auswirkungen, weil sie gesundheitliche Standards setzt und weil digitale Daten im Internet, wie wir inzwischen wissen, generell nicht sicher sind. Am wenigsten umstritten dürften digitale Medizintechniken sein, deren Nutzen für den Einzelnen im Sinne der Ersetzung bestimmter Körperfunktionen oder zur Linderung von Symptomen psychischer Erkrankungen eindeutig sind. Sollte das Upgraden von Normalzuständen mit Hilfe derartiger Techniken dagegen zum allgemeinen Standard werden, wäre dies äußerst problematisch. Auffällig ist, dass Utopien, die die Weiterentwicklung digitaler Techniken und deren Anwendung auf den Menschen beinhalten, sich ausschließlich auf den isolierten Körper und die Hirnfunktionen beschränken und das soziale Umfeld nicht berücksichtigen. Dies gilt, wie wir gesehen haben, auch für die bereits praktizierten Praktiken der Selbstoptimierer. Utopisch sind allerdings die daran geknüpften Hoffnungen, auf diese Weise einen allgemeinen Glückszustand erreichen zu können, der auch die sozialen Beziehungen einschließt. Wie gesagt, auch das ein Thema der Philosophie und natürlich auch, bei dem man sich auf Fromm beziehen kann. Vielmehr entspricht die digitale Selbstoptimierung exakt dem Habitus des aus sozialen Bezügen und verpflichtenden Bindungen herausgelösten Einzelkämpfers in der Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft. Untersuchungen weisen im Übrigen darauf hin, dass es sich eher wohl um ein männliches als weibliches Perfektionierungsmodell handelt. Im Gegensatz zu den klassischen Utopien bei Morus und Campanella, aber auch zu den Anti-Utopien bei Huxley und Orwell, wird die Sozialität des Menschen, Familie, Freunde, Partnerbeziehungen bis hin zur staatlichen Ebene, meist übergangen, weil sie sich auf die Verbesserung von Körper und Hirn nur konzentriert. Damit hat sich gewissermaßen eine Umkehrbewegung vollzogen. Suchte man früher durch Entwürfe einer anderen Gesellschaftsordnung in die der Einzelne dann einbezogen war, Wege aufzuzeigen, wie sich die in dieser Gesellschaft lebenden Individuen glücklicher und zufriedener entwickeln konnten. So bleibt nach dem angeblichen Ende aller Sozialutopien, besonders der mit dem Sozialismus verbundenen, jetzt nur noch die mit dem Verzicht auf jegliche Systemkritik einhergehende Perfektionierung des Einzelnen. Abschließend wäre zu fragen, was ist von den Spekulationen der Trans- und Posthumanisten zu halten? Zunächst einmal kommt darin die zweifellos zutreffende Erkenntnis zum Ausdruck, dass der Computer und die digitalen Technologien unser Leben schon jetzt stark bestimmen und dass sie dies wahrscheinlich auch weiter tun werden. Dass dies jedoch zur Herrschaft der Computer über den Menschen führen würde, weil das Geschöpf den Schöpfer an Intelligenz und Leistungsfähigkeit übertrifft und der Mensch dadurch letztlich überflüssig wird oder werden könnte, ist eine aus meiner Sicht entweder übertrieben optimistisch oder pessimistisch betrachtete Deutung. Schließlich handeln, so meine ich jedenfalls, handeln Computer nicht autonom. Es gibt natürlich entsprechende Science Fiction, das hat Jürgen Hardegg ja gestern angeführt mit vielen Beispielen. Letztlich handeln Computer nicht autonom, sondern entsprechend den Programmen und Algorithmen, die ihnen von Menschen eingegeben wurden. Dass sich dieses Verhältnis definitiv umkehren und gegen die Menschen wenden könnte, wie sogar manche ernstzunehmenden Wissenschaftler befürchten, unter anderem Stephen Hawking hat vor einer solchen Entwicklung gewarnt, halte ich dennoch für ziemlich unwahrscheinlich. Auch wenn Computer manchmal, wie zum Beispiel beim Sieg gegen den damaligen Schachweltmeister Garry Kasparov in London 1994, intelligenter zu sein scheinen als ihr menschliches Gegenüber, dass Gehirnleistung auf reine Rechenleistung nach binärem Modus reduziert wird, ist schließlich der Hauptfehler der digitalen Zukunftsvision. Zu dem Kasparov will ich noch sagen, natürlich war das ein besonderes Beispiel, wo es tatsächlich möglich ist, weil das Schachspiel eben ein strategisches Spiel ist, bei dem man X-Züge auch des eigenen und Spielers und des Gegners vorausberechnen muss, wo also dieses Rechenmodell tatsächlich zutrifft und dass da Computer eines Tages leistungsfähiger sein können, ist für mich kein Wunder. Aber das heißt noch nicht, dass das menschliche Gehirn insgesamt alle Funktionen, dass man alle Funktionen ersetzen kann und dass ein Computer das besser leisten könnte, meine ich. Vielleicht bin ich da naiv. Menschliches Leben ist unendlich viel reicher als das, was ein Computer an Daten speichern und an Aufgaben berechnen kann. Deshalb können wir der prognostizierten Herrschaft der Computer ruhig entgegensehen. Sie wird nicht kommen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht doch durch die Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene und Tendenzen wie allgemeine Erfassbarkeit und Kontrolle ein Stück weiter auf dem Weg ins Gehäuse der Hörigkeit, wie Max Weber das genannt hat, oder der verwalteten Welt nach Max Horkheimer, uns auf diesem Weg weiter eine Stufe weiter bewegen. Ich danke Ihnen.